spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Hey und hallo an alle, die sich heute zu unserem Podcast verirrt haben. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Laura.
Und hey, ich bin Nadja. In diesem Podcast erzählen Laura und ich uns gegenseitig wahre Storys von faszinierenden Frauen. Storys, die berühren, die bewegen und die inspirieren. Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat. Manchmal tragisch, manchmal hoffnungsvoll, aber immer authentisch.
Und wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit euch diese Geschichten zu ergründen. Falls ihr also Lust auf spannende Storys und Facts aus dem Leben unserer Heldinnen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Hört also rein in unseren Podcast.
Mal True Crime.
Mal Law Story.
Mal History Drama.
Aber eins ist gewiss.
It's all true.
Wie kamen wir eigentlich auf die Idee? Wir sind ja keine Historikerinnen, keine Autorinnen und auch keine Journalistinnen oder Schauspielerinnen.
Nee, das stimmt. Wir sind einfach zwei ganz normale Frauen.
Aber wir sind Mutter und Tochter.
Genau. Ich bin die Tochter Laura. Und da ich seit einiger Zeit hier in London wohne, sehen wir uns jetzt leider wesentlich weniger als zuvor.
Aber dafür quatschen wir natürlich jetzt häufiger am Telefon.
Ja, allerdings.
Und dann reden wir manchmal auch über andere Frauen, die wir toll finden und die uns aus irgendeinem Grund faszinieren oder beeindrucken.
Genau. Und darüber, was für Schlüsse wir daraus für unser Leben ziehen.
Und irgendwann haben wir dann angefangen, uns gezielt gegenseitig zu fragen, kennst du eigentlich diese oder jene Frau? Was hat die denn für eine unglaubliche Story? Warum hat man davon eigentlich noch nie gehört?
Und warum faszinieren uns einige Menschen und andere nicht? Warum werden einige berühmt und andere nicht? Sind sie besonders mutig, besonders klug? Haben sie besondere Talente oder Gaben? Oder waren sie einfach nur zur rechten Zeit am rechten Ort? Oder eine Mischung aus allem? Und genau darüber wollen wir auch heute miteinander sprechen.
Ja, dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los. Heute habe ich ja eine Geschichte für dich vorbereitet.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt.
Die Laura hat die Story nämlich noch überhaupt nicht gehört.
Richtig, und deshalb stelle ich wahrscheinlich genau die Fragen, die euch auch durch den Kopf gehen. Also, würde ich sagen, dann mal los.
Grau ist die Stadt und grau der Strom. Blut ist rot, alt der Dom. Menschen krümmen sich elend vor Not. Prunk und Stolz, im Dreck liegt das Brot. Mal sie dir schön, von mir aus mit Gold. Mal sie dir heil, dann trägst du keine Schuld. Mal, dass sie dir selbst das Letzte noch nimmt. Mal sie dir reich und alles stimmt. In dieser Stadt gibt es Gutes und Schlechtes, Schwache und Starke mit wenig zum Leben. Arme und Reiche und Linke und Rechte. Der eine ist brav, der andere schlau. Alt ist die Stadt, doch im Innern noch jung. Schwer zu begreifen und doch voller Schwung. Hier schreibt das Leben den Menschen ins Blut. Hier gibt es Hoffnung, hier wächst noch Mut. Alles passt und doch passt es nicht. Schlag einen Armen, schon stehst du im Licht. Klüngel ist ein krankes Gestein. Wer darüber lacht, kennt Köln nicht wirklich. Wir feiern unsere Volksfeste. Karneval feiern schon die Kinder. Wir sind im Feiern noch immer die Besten. Das mit der Heiterkeit nehmen wir ernst. Kölsch heißt das Bier, katholisch ist Kölsch. Pfaffen und Puffs sind Geschwüre der Zeit. Wir weinen so, Rotz und Wasser. Der Krieg ist nah, doch die Hoffnung bleibt. Kinder sind frech, doch sie haben Glück. Schlimm ist die Stadt, doch ich komm zurück. Vieles ist mies und das hab ich satt. Ich vermiss nur die Menschen aus der Stadt. Menschen mit Gewissen und Menschen mit Gewehren. Fremde und Türken, Tünnes und Schell. Hafenarbeiter, Heilige, stolze Proleten. Liebe macht jung, Neid macht alt. Ob süß, ob bitter, du musst überleben. Gut oder schlecht. Es ist meine Stadt.
Ach, wie schön.
Ja.
Ein Gedicht über unsere Heimatstadt.
Ja.
Das ist aber ein schönes Intro. Damit habe ich gar nicht gerechnet.
Das geht es um Kölsch.
Ja, ja.
Aber ich habe es jetzt mal in Hochdeutsch vorgelesen.
Ach so, das Original ist eigentlich Kölsch.
Mhm.
Oh. Reimt sich das Original? Ich dachte mir schon, dass es ein bisschen komisch ist, dass es sich nicht rein, obwohl es ein Gedicht ist. Also war trotzdem schön.
Das ist kein Gedicht, Laura.
Das ist ein Karnevalslied.
Ja, Karneval würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Lied. Und über die Autorin oder die Schreiberin des Liedes, über die reden wir heute.
Da freue ich mich auf die Folge. Mal gespannt.
Hast du schon eine Idee, wer es sein könnte? Es ist ein kölsches Urgestein. Wäre Tipp Nummer 1.
Nee, keine Ahnung.
Okay, Tipp Nummer 2, sie ist schon tot.
Nee, Mama, ich will es nicht wissen.
Na gut, dann verrate ich es dir.
Wenn es um deutsche Popkultur oder ganz generell sowas geht, bin ich so schlecht.
Also, in dieser Folge widmen wir uns dem Leben und Wirken einer Frau, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus Humor, Musik und Theater die Kultur Kölns geprägt hat. Trude Herr.
Ah, doch, natürlich kenne ich die. Ah, verdammt, da hätte ich drauf
ja,
kommen können.
Ja, dachte ich auch. Ich dachte,
ja, aber ich weiß leider viel zu wenig über sie, deswegen passt das ganz gut dann heute die Folge.
Ja, und wir als zwei kölsche Mädchen, ne?
Mhm.
Und Trude Herr war nicht nur in Köln eine der bekanntesten Persönlichkeiten der 60er Jahre und später. In ganz Deutschland kannte man Trude Herr. In der Nachkriegszeit vor allem verkörperte sie den Witz und die Lebensfreude des Rheinlands und Kölns. Klein, eher rundlich, mit rauem Lachen und einer Stimme, die man nie mehr vergisst. Trude Herr war ein wahres Entertainment-Genie. Sängerin, Schauspielerin, Autorin, Theaterdirektorin, Büttenrednerin. Sie konnte alles, sie war alles. Ihr Humor? Direkt, ehrlich, unvergesslich. Und wenn ihr mal jemand sagen wollte, wie sie sich zu benehmen hätte, dann zog sie ohne zu zögern die Reißleine. Sie ließ sich nie verbiegen, nie. Trude Herr ist eine der wenigen Frauen, die in Köln unsterblich wurden. Aber so groß ihr Erfolg nach außen auch war, so zerrissen war sie oft innerlich. Ich wollte diese Folge unbedingt machen, weil ich mich mit ihr auf eine ganz besondere Weise verbunden fühle. Weil ihr Lied »Niemals geht man so ganz« mich seit Jahren begleitet und begeistert, in Momenten des Abschieds, der Trauer, aber auch der Dankbarkeit. Trude war laut, Trude war unbequem, aber sie war auch verletzlich, sehnsüchtig, zutiefst menschlich. Eine Frau, die immer unbeirrt ihren Weg ging. Und deshalb erzähle ich dir heute ihre Geschichte.
Wie schön, ja, bin ich mal gespannt, Mama. Das passt auf jeden Fall gut zu dir. Da werden bestimmt einige Parallelen, die ich hier ziehen kann, zu dir kommen.
Du weißt ja, ich fühle mich ja immer als Kölnerin. Du bist ja eigentlich auch Kölschmädchen, in Köln geboren.
Mhm.
Fühlst du dich denn auch noch als Kölnerin?
Ja.
Ja, doch schon.
Mhm. Ja, finde immer, ich bin ja kein großer Fan, das wird jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen philosophisch, ich bin kein großer Fan von Nationalität, also von Zugehörigkeit zu einem besonderen Staat, sondern also ich denke, dass Länderzugehörigkeiten, vielleicht ist auch so ein jüngeres Generationending, die Gen Z haben das bestimmt auch noch mal mehr, das ist so ein bisschen überholt im Zeitalter von, you know, der Globalisierung. Mhm. Aber was uns, also die Herkunft im Sinne unserer direkten Umgebung, das war für mich halt Köln, die Freunde, meine Familie, und da fließt natürlich viel Identität dann ein. Mhm. Weil Länder sind so unterschiedlich, vom Norden nach Süden nach Westen, und dann sowieso dann Kontinente noch mal viel, viel stärker. Deswegen halte ich es eigentlich für blödsinnig zu sagen, wir sind deutsch oder wir sind was weiß ich nicht was. Aber die Kölner sind ja schon viel eher so, wie die Kölner sind, als dass die Hamburger genau wie die Kölner sind.
Ja, ist schon irgendwie, hat man das Gefühl, diese kölsche Lebensart, ne? Mhm.
Ja, also die Hamburger haben wahrscheinlich mehr miteinander gemein und die Kölner untereinander mehr, als alle Deutsche miteinander gemeinsam haben. Deshalb fühle ich mich viel, viel eher als Kölnerin, als ich mich als Deutsche fühle.
Ja, das hast du aber schön gesagt.
Das ist ja nur meine Meinung dazu.
Ja, ich fühle mich auch eigentlich als Weltenbürgerin, sage ich mal, aber Köln ist halt auch, das bin halt ich, ne? Hier bin ich geboren. Gibt es ja auch so ein Lied. Ne?
Ja.
Also wenn ich heute mal ins Kölsche ab und zu wechsle, dann liegt dort jetzt an dem Thema. Ne?
Ja, ist ja auch eigentlich immer ganz schön. Ich finde das so sympathisch, wenn Leute ab und zu ein bisschen den Dialekt haben.
Lokalkolorit.
Und der kölsche Dialekt ist ja sowieso ein ganz besonders süßer.
Ja, finde ich auch.
Ja, aber dann erzähl doch mal ein bisschen. Da bin ich jetzt gespannt, wie gesagt. Wo fangen wir heute an in der Geschichte?
Also wir springen zurück in die Zeit um 1900 rum. Und zwar springen wir auf eine Insel. Aber die Insel ist in Köln.
Hm.
Idee?
Nee.
Also du laufst...
So eine der Rheininseln.
Also es ist tatsächlich eine Insel auf der Schelsig. Warum die Schelsig heißt, weißt du das noch?
Oh, verdammt, oh, heute wird keine gute Folge für mich, weil total viele
wird alles abgefragt.
Meine Mutter nach der Folge und dann sagt, Laura, das kann nicht sein, dass du das nicht weißt.
Also Shell ist ja der, also, weißt du es noch?
Ja. Sag. Nee.
Shell heißt ja schielend, ne?
Genau.
Der ist ja Shell ob einem Ohr. Ne? Also ja, der schielt ja. Und die Schäle sickt, das soll praktisch neidisch auf die Seite mit dem Dom schielen, nämlich auf die linke Rheinseite. Deswegen sagt man zur rechten, östlichen Seite schälsig. Aber Schäl bedeutet ja nicht nur schielen, sondern auch schlecht oder falsch. Das könnte also auch doppeldeutig sein. Man ist auf der falschen Seite des Rheins. Und wir sind ja beide Schälsig-Kinder, ne?
Vielleicht auch ein bisschen schief.
Ja, und auf der Schelsig, also der rechten Rheinseite gegenüber vom Dom, stehen im 19. Jahrhundert oder entstehen im 19. Jahrhundert ganz viele Industrievorstädte, so wie Kalk und Mülheim. Hier siedeln sich die großen Fabriken an, Chemie, Elektronik, Maschinenbau. Um diese Fabriken herum entsteht jetzt ein eigenes Industrieproletariat. Eine kleine Siedlung mit ca. 100 Häusern nennen die Bewohner dabei die Insel. Die Insel liegt isoliert mitten auf einem freien Feld, direkt neben dem wachsenden Säureberg der chemischen Fabrik Kalk. Und in der Insel gibt es einen Bauernhof, einen Tante-Emma-Laden, eine Wäscherei, eine kleine Gaststätte, Kneipe, sagen wir ja in Köln, auch einen Kohlenhändler und einige Handwerksbetriebe. Nur eine Straßenbahnlinie durchkreuzt die Insel und verbindet sie zum Beispiel mit dem Bergischen Land. Im Sommer nutzen die Kinder vor allem eine Kiesgrube ganz in der Nähe mit Baggersee als Schwimmbad. Die Männer arbeiten fast alle in den naheliegenden Fabriken, ein Fußweg von nur wenigen Kilometern. Andere Männer sind auch bei der Reichsbahn beschäftigt, weil ein Schienennetz umgibt die Insel ganz dicht. Der Alltag hier ist einfach, aber geprägt von Nachbarschaftlichkeit. Man nimmt lebhaft Anteil am Leben der anderen. Es wird gemeinsam gefeiert, wenn es etwas zu feiern gibt und auch wenn es nicht zu feiern gibt. Hier lebt jetzt in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts ein Mann namens Robert. Robert Herr. Du kannst dir schon denken, es ist der Vater von Trude Herr. Er ist 1891 geboren. Und sein Beruf? Lokomotivführer. Kein Beamter bei der Reichsbahn, sondern... Ja, süß, ne? Mhm. Und er ist aber Arbeiter bei der chemischen Fabrik Kalk. Also da ist er Lokomotivführer, nicht bei der Reichsbahn. Und Robert ist überzeugter Kommunist. Trude Herrs Mutter heißt Agathe. Sie ist 98 geboren, 1898, und somit 7 Jahre jünger als ihr Mann. Agathe wächst als Bauerntochter in der Voreifel auf, in einem streng katholisch geprägten Umfeld. 1914 verliebt sich Agathe nicht in Robert, sondern in einen anderen jungen Mann. Es ist die große Liebe, doch der Erste Weltkrieg tobt und er wird getötet. Agathe aber ist schon schwanger. Zur Heirat war keine Zeit mehr. Jetzt trifft sie auf die Verurteilung durch die Kirche und ihre Familie. Ihre Stiefmutter beschimpft sie immer wieder als Hure und prügelt sie halbtot. Agathe überredet nun einen Bekannten, den gutmütigen älteren Herrn Hinterhausen, sie zu heiraten. Das Kind geben sie als sein eigenes aus. Der Pfarrer segnet die Ehe.
Das ist aber nett von ihm.
Ja, aber es ist auch ein bisschen Doppelmoral und das führt bei Agathe dazu, dass ihr Zweifel an der katholischen Moral, den sie schon immer hatte, weiter steigt. Leider stirbt das Kind nach 7 Monaten an Gehirnhauttuberkulose. Kurz darauf fällt auch Herr Hinterhausen im Krieg. Agathe wird hier tief traumatisiert, aber sie verliert ihren Lebensmut und ihre Lebenslust nicht. Das wird sie auch nie. Sie wird zu einer starken, aber verletzten Frau. Dann trifft sie Robert und die beiden heiraten. Am 4. Mai 1927 auf der Insel wird Trude Herr geboren als drittes Kind der Familie.
27. 27, okay.
Es sind Jahre der Not. Die Weltwirtschaftskrise bricht aus. Robert Herr verliert seinen Job und wird arbeitslos.
Ja, Kommunist. Und das kurz vor der Machtergreifung, ne? Ja, die waren wahrscheinlich nirgendwo gern gesehen.
Nee. Als Trude geboren wird, hat sie schon eine große Schwester, auch Agathe, Aggie genannt. Die ist da schon 10 Jahre alt. Zwischen den beiden gibt es noch Robert Junior. Er ist das zweite Kind.
Das ist so komisch, oder? Dass man früher die Söhne...
Agathe Junior und Robert Junior. Du wärst jetzt Nadja Junior.
Oh yay.
Oder Michaela.
Oh mein Gott, bei all meinen ganzen Namen wird der eine Name auch nicht noch aufholen.
Weil Robert arbeitslos ist, muss er nun regelmäßig zum Amt, um sein Arbeitslosengeld abzuholen. Während der Wartezeit, der langen Wartezeit vor dem Amt, hält er immer wieder flammende Reden über die Ungerechtigkeit der kapitalistischen Gesellschaft und propagiert öffentlich den Kommunismus. Das Arbeitslosengeld reicht kaum zum Leben. Wie sagt man so? Nicht genug zum Leben, aber zu viel zum Sterben. Die drei Kinder gehen im Sommer barfuß, nur im Winter tragen sie Schuhe, um zu sparen. Alle Kleider sind gebraucht, noch und nöcher. Die kleine Trude wird Tutti genannt. Das passt zu ihr, denn sie ist für ihre Lebensfreude und ihre unbändige Energie bekannt. Auch in schwierigen Zeiten bleibt sie und wird sie auch bleiben, unbeschwert und fröhlich. Obwohl die Armut groß ist, geben Robert und Mutter Agathe ihren Kindern etwas mit. Sie vermitteln ihnen nicht nur eine praktische und humorvolle Art, mit Schicksalsschlägen umzugehen, sondern auch ein kulturelles Interesse und einen unbezwingbaren Drang nach Wissen. Robert liest natürlich Marx und Engels im Original.
Bei meinem Original?
Ja, im Original.
Das wäre doch aber dann nicht Deutsch.
Ja, Marx? Ich weiß nicht, ob der Russisch kann, aber so stand es in dem Buch, was ich gelesen habe. Okay. Du weißt ja, wir haben mich wieder eingedeckt mit ganz vielen Büchern.
Ja, wochenlange Recherche, die Mama. Die stapeln sich die Bücher neben deinem Bett, das ist so lustig.
Und das Schlimme ist, Laura, wenn wir dann immer wieder verschieben müssen wegen irgendwas, dann habe ich ja noch mehr Zeit, darüber zu lesen. Und dann habe ich, wie jedes Mal, jetzt auch zum vierten Mal, habe ich jetzt das Gefühl, ich kann ein Buch schreiben.
Kannst ja vielleicht irgendwann mal.
Also ich habe auch die Bücher mal mitgebracht. Das eine ist Trude Herr, ihr Leben. Das ist von Gerhard Schmidt. Das ist schon sehr alt. Ich zeige dir das mal hier. Das können wir ja vielleicht auch verlinken. Das ist die beste Biografie, wie ich finde, von Trude Herr. Und kennst du das Theater Klüngelpütz?
Ja, das kenne ich.
Genau, das ist ja der Innenstadt. Und die Marina Barth, das ist ja die Theaterchefin, die hat jetzt, ich denke mal auch ein bisschen auf Grundlage von dieser älteren Biografie, auch wieder eine Biografie in Ich-Form geschrieben. Also eigentlich ist es ein Roman, der heißt Am Kronleuchter hängen wir nicht immer. Wie Trude Herr die Welt sah.
Ah, also eine Biografie aus der Sicht von, aus der Ich-Perspektive von der Trude. Mhm.
Cool. Genau.
Hast du ein Bild oder gibt es da irgendein Bild von dem Kind?
Also ja,
aus ihrer Kindheit?
Ja, guck mal, ich schicke dir mal eins, dann schaust du dir doch mal an.
Wie niedlich ist das denn?
Ist es mit ihrer Schwester Agi. Also die Kleine ist unsere Trude.
Ja, die größere Schwester und sie sind gleich gekleidet. Da sieht man schon sehr einfache Kleidung. Die ältere Schwester einfach mit so ein Zopf an jeder Seite. Sieht echt sehr niedlich aus. Und die Trude hat so ein ganz schelmisches Grinsen. Ne? Mit so Grübchen an jeder Seite der Wange. Sieht extrem niedlich aus.
Ja, die ist voll süß. Ne? Willst du auch noch ein Bild von den Eltern sehen?
Ja, gerne.
Da habe ich eins gefunden. Ich hoffe, das dürfen wir dann auch veröffentlichen, weil das habe ich aus dem Buch abfotografiert. Das ist, das zeige ich gleich auch nochmal, noch ein Buch über Trude Herr.
Mhm. Genau, wie immer verlinken wir alle Bilder, die wir verlinken dürfen, auch bei uns auf unseren verschiedenen Social-Media-Channel. Oder ansonsten sagen wir euch auch unsere Quellen, wo wir das herhaben, die ganzen Informationen. Wie hieß der Vater nochmal? Robert, ne? Der sieht aber sehr ernst aus. Der sieht auch schon so richtig, der sieht aus wie so ein, wie, wenn man von früher an Kommunisten denkt, die so heißen Flamme dafür waren, so sieht er auch aus. Sitzt nur so ganz ernst auf seinem Stuhl mit ganz geradem Rücken und ne, dem Schnäuzer, der für die Zeit damals typisch war. Natürlich in Schwarz-Weiß.
Das Bild ist auch nicht aufgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe, zur Zeit von Trude Herrs Geburt, sondern viel später. Und warum die beiden ernst gucken, wirst du gleich auch noch hören.
Okay.
Für Robert sind die Sätze, alle Menschen sind gleich, das wichtigste Lebensmotto. Solidarität und Hilfe für seine Mitmenschen sind tief empfundene Werte für Robert. Und er hat, das hast du vielleicht gerade schon rausgehört, eine Leidenschaft für das Sammeln von Büchern, vor allem kommunistische Bücher. Auch Agathe schätzt gute Literatur. Ihr Lieblingsschriftsteller ist Heine, den sie teilweise sogar auswendig kennt. Tolstoi schätzt sie aber ebenfalls sehr. Noch größer als ihre Begeisterung für Bücher ist jedoch ihre Begeisterung für Musik.
Was für schwere Kunst bei beiden, oder? Mhm. Heine, Tolstoi, immer
in der Arbeiterfamilie.
Ja, das ist richtig anstrengend, sich da teilweise durchzuarbeiten, aber
vielleicht, wenn es einem eher liegt als mir, dann ist es wahrscheinlich auch einfacher.
Aber vielleicht ist das ja auch so, dass das so ein Zeichen ist, dass die Zeiten sich ändern. Weil ich meine, Sie als Bauerntochter und er Arbeiter, ne? Noch 100 Jahre früher wären das beides Analphabeten gewesen. Aber jetzt waren die in der Schule schon und interessieren sich beide für Bücher, für Musik. Ist ja eigentlich total toll.
Ja, absolut, ja. Und die Literatur, die es damals gab, war ja auch nicht so, dass man so einfache Literatur wie heute hatte. Das heißt, die sind im Prinzip ja, die Bücher, die hatten, waren alle in einem schweren Ton und mit langen, verschächtelten Sätzen. Da ist man wahrscheinlich eher dran gewöhnt, als wenn man wie heute ein Krimi oder sowas liest und dann kommt zwischendrin ein Heine dazwischen oder Tolstoi. Das ist nochmal was anderes.
Wenn Geld übrig ist, das spart sie sich auch oft vom Mund ab, geht Agathe sogar sehr gerne in die Oper. Und sie lernt auch viele Opernarien auswendig und singt zu Hause ständig. Musik und Literatur sind also für die kleine Trude und ihre Geschwister ein zentraler Bestandteil des Lebens. Im Elternhaus gibt es immer wieder Gespräche über Gott und die Welt, die für sie zu einer breiten Bildung führen. Damit hat Trude in der Volksschule einiges den anderen Kindern voraus. Sie verfügt schon früh über eine große Sprachgewandtheit. Neben dem Urkölschen spricht sie auch Hochdeutsch. Das ist ungewöhnlich für die Volksschule eines Arbeiterviertels zu Beginn der 30er Jahre. Die Eltern entscheiden sich für die Trude und die beiden Geschwister für eine freie Schule, ohne konfessionellen Hintergrund. Doch mit dem Aufkommen der nationalsozialistischen Regimes ändert sich die Situation schnell. Die freie Schule wird leider geschlossen, als Tutti eingeschult wird. Die Kinder müssen auf eine Konfessionsschule wechseln. Sie kommen auf die evangelische Schule in Köln-Mülheim.
Ja, das war ja dann wahrscheinlich in der Nähe, wo ich auch zur Schule gegangen bin. Nicht die Grundschule, sondern das Gymnasium, aber trotzdem.
Ja.
Schulnachbarn sozusagen.
Und ich war ja auch schon auf deiner Schule, wo du...
Stimmt, ja.
Und mein Vater auch schon. Wir waren alle auf dem Högi.
Ja.
Trotz des zunehmenden Drucks der Gesellschaft, sich den nationalsozialistischen Idealen anzupassen, bleiben Aki und Tutti reserviert gegenüber den Nazis. Beide verweigern auch den Eintritt in den Bund deutscher Mädels. Auf der neuen Schule müssen die Kinder am Religionsunterricht teilnehmen und werden gedrängt, zur Konfirmation zu gehen. Beide sind aber nicht getauft. Die Taufe soll jetzt kurz vor der Konfirmation nachgeholt werden. Doch am Tag der Konfirmation verschwindet Tutti und bleibt den ganzen Tag unauffindbar. Sie wird das auch nie nachholen.
Wie alt war die damals?
Konfirmation ist ja eigentlich bei 14, aber die muss viel jünger gewesen sein. Ich denke,
dass ihre Schwester war wahrscheinlich dann 13,
genau.
14 und das macht sie ja dann irgendwie so 9.
Oder was? Ja, ist auf jeden Fall in der Grundschulzeit, ne?
Ja. Ganz schöner Rabauke.
Die schulischen Leistungen der Kinder bleiben aber stets hervorragend. Besonders Bruder Robert wird für seine Leistungen bewundert. Während seiner
Robert Junior.
Während seiner gesamten Schulzeit hat er nie eine schlechtere Note als eine 1. Aki ist ebenfalls super in der Schule, hat aber ein lockeres Mundwerk. Tutti, das kleine, intelligente, sympathisch plappernde Mädchen, wird ebenfalls für ihre schulischen Leistungen geschätzt. Und auch sonst, niemand kann ihr böse sein, selbst wenn sie etwas mehr Frechheit zeigt, als ist anderen Kindern durchgegangen. Tutti entwickelt hier schon früh eine Durchsetzungskraft, die später als zielgerichtete Energie einer Dampfwalze bezeichnet wird. Stand in dem Buch so, ich kann nichts dafür. Die Kinder reagieren mit dem Schulwechsel ganz unterschiedlich auf die Herausforderungen, die jetzt auf sie zukommen und auch später auf sie zukommen. Aki schlägt sich immer alleine durch und meistert die Schwierigkeiten für sich. Robert ist eher jemand, der Konflikten ausweicht. Tutti verlässt sich stets auf ihren Sympathiebonus. Ihr komisches Talent hilft ihr, die schwierigen Zeiten zu überstehen. Die Nationalsozialisten kommen an die Macht. Diese Zeiten sind sehr schwierig für die Familie her. Der schlimmste Moment tritt ein, als uniformierte Männer der SS in die Wohnung des bekannten Kommunisten Robert Herr eindringen. Sie demolieren die komplette Einrichtung der armen Familie, streuen Asche aus dem Kamin über die Betten und verhaften ihn. Ein Onkel der Familie, der zu dieser Zeit bereits einen höheren Dienstgrad bei der SA innen hat, setzt seinen Einfluss ein. Robert Herr wird nach einer Woche wieder entlassen. Es spricht jedoch alles dafür, dass er im LD-Haus gefoltert wurde. Er schafft es aber nie, über diese Zeit zu reden.
Wie schrecklich, oder?
Mhm.
Einfach so.
Ja.
Das ist eine Unverschämtheit. Man sieht das ja manchmal in Filmen, aber das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Was ist das LD-Haus?
Das ist dieses Haus praktisch gegenüber von der Bezirksregierung, was heute als Museum genutzt wird. Warst du da schon mal drin?
Nee,
müssen wir mal reingehen.
Ist das so ein Haus, das vorher anderen Zwecken gedient hat, oder wurde das
genau, das wurde dann annektiert und in den Kellern des LD-Haus kann man die Folterkeller praktisch besichtigen. Mhm. Ich war da letztens am Museumstag auch mit der Ina und der Conny drin. Super bedrückend, weil die haben da alle an die Wände geschrieben und dann siehst du auch, wo die gehängt worden sind und also es ist ganz, ganz schrecklich. Mhm. Mhm. Und oben drüber sind halt so Ausstellungen, wie es den Leuten ging und in diesen Kriegszeiten und wer da alles inhaftiert war. Aber bereits 2 Tage nach seiner Entlassung wird Robert Herr erneut verhaftet. Er wird vor Gericht gestellt und als Landesverräter zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Diese verbüßt er zuerst in Siegburg, danach in 2 weiteren Gefängnissen. Nach der Zeit der Haft wird Robert nicht nach Hause entlassen, sondern zur Zwangsarbeit nach Polen deportiert. Hier muss er als Lokführer im KZ Auschwitz arbeiten.
Oh Gott, der arme Mann, furchtbar. Und als ob wir nicht zu wenig Männer sowieso gehabt hätten in der Zeit. Nee, nee, dann nehmen wir auch noch irgendwie die, die so sich da nicht untergeordnet haben, mit und verschachteln sie irgendwo hin und zwingen sie zu irgendeinem Blödsinn. Also echt nicht zu fassen, was damals abgegangen ist.
Und das ihm als Kommunisten, ne?
Hm.
Aber er war wohl nicht im KZ selber, sondern in einem Gebäude, das der Zentrale Auschwitz angehört hat. In den folgenden Jahren darf er ab und zu für ganz kurze Besuche nach Hause reisen. 12 Jahre lang wird Robert nicht nach Hause kommen. Musst du mir überlegen, ne? Er kommt erst Ende des Krieges, nach Ende des Krieges wieder.
Ich meine, andererseits hat er dadurch den Krieg überlebt.
Mhm. Ja. Aber wie, ne? Das hast du ja auch eben bei dem Foto gesehen. Dann kommt eigentlich als zerstörter Mensch auch zurück. Mhm. Oder wenigstens teilweise zerstört. Ne?
Mhm.
Und für Agathe, ne, die hatten ja eh schon wenig zum Leben, ist es ja auch super schwer. Sie muss jetzt sich selbst und 3 Kinder alleine durchbringen. Und wegen der Inhaftierung von Robert stehen Agathe jetzt auch keinerlei Sozialleistungen mehr zu. Sie kann nur noch schwarz arbeiten. Sie darf auch nicht offiziell arbeiten. Die Familie lebt jetzt in ständiger Angst, Not und Armut. In einem Interview mit dem WDR sagt Agi, auf den Tisch kamen in der Regel immer jeden Tag Möhrchen, auch an Weihnachten, wenn ihnen nicht der Pfarrer ein Stück Fleisch für die Festtage schenkte.
Oh, und ich hasse Möhren. Von all dem Gemüse, was es gibt, auch noch Möhren.
Deine Brüder hassen Spinat und Brokkoli.
Ich glaube, meine Brüder hätten angefangen, sich gegenseitig anzuknabbern.
Der Hund hätte nicht lange überlegt. Lebt.
Nee.
Die Weihnachtswünsche der Kinder sind bescheiden. Agi träumte von einer großen Schüssel Feldsalat als Geschenk, ganz für sich allein. Und Trude freute sich über Stoffreste jeder Art, mit denen sie selbst Kostüme nähen konnte. Eigentlich wächst Trude, kann man sagen, praktisch ohne Vater auf. Trotz der Kriegsirren stellt sich aber irgendwann eine gewisse Normalität ein. Im Jahr 1942, mitten im Krieg, wird Agis Tochter Gisela geboren. Gigi genannt. Also Trudes kleine Cousine. Agi und ihr Partner leben 16 Jahre zusammen, doch heiraten tun sie nie. Gigi hat nun also auch den Familiennamen Herr. Jetzt hätte ich für dich einen Text, den du vielleicht noch mal vorlesen kannst, über die kleine Tutti.
Ja, gerne. Trude war ein winzig klein, ein ganz süßes Kind, sehr zierlich, ein Püppchen. Dieses hübsche Puppengesichtchen. Sie war das Nesthäkchen und sie wurde verwöhnt. Nicht nur von den Eltern, sondern auch von den Geschwistern, also von meinem Bruder und mir. Trude durfte alles, auch weil sie so fein und zart war und anfällig für Krankheiten. Man kann das gar nicht glauben, wie eine Puppe war sie.
Wie
niedlich. Und das von der Schwester nehme ich dann an den Text.
Ja, es gibt hier so ein Buch, das heißt Trude Herr, ein Leben. Mhm. Und in dem Buch berichten 20 Weggefährten und Gefährtinnen von Trude Herr und ihren Begegnungen mit ihr.
Ja.
Und das ist schon kurz nach ihrem Tod aufgelegt worden und jetzt nochmal neu aufgelegt worden. Also, das ist jetzt das dritte Buch, was ich habe. Es gibt jetzt noch ein weiteres, was ich gleich vorstelle.
Wir verlinken das, wie gesagt, alles.
Ja, und Nadjas Tipp wäre, also, dieses Buch am Kronleuchter hängen wir nicht immer. Das würde ich, wenn ihr ein Buch über Trude lesen wollt, nur dann würde ich euch das empfehlen, weil das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis super und auch wirklich schön geschrieben.
Das leihe ich mir dann von dir aus.
Ja. 1941 endet für Tutti die Schulzeit. Ihr Abschlussaufsatz trägt den bedeutungsvollen Namen Das Leben. Der letzte Aufsatzsatz bleibt für sie prägend. Sie sagt, ich werde das Leben so nehmen, wie es ist und ich hoffe, sein Meister zu sein.
Süß, ne? Oh, das ist aber ein schönes Lebensmotto. Warte mal, wie alt war sie da?
Ja, 41 und die ist ja 27 geboren, 13, 14.
Wahnsinn. Ich wünschte, ich wäre so weise gewesen in dem Alter. Ja. Ich werde das Leben so nehmen.
Das warst du, Laura, das warst du. Trude weiß jetzt schon, was ihr Traum, ihr Berufstraum ist. Sie will nämlich eine bekannte Schauspielerin werden. Allerdings ist es mitten im Krieg und sie hat kaum eine Chance, diesen Traum zu verwirklichen. Deshalb übernimmt sie die Haushaltsführung in einem bürgerlichen Haushalt. Aber sie entdeckt, dass ihr Arbeitgeber ein überzeugter Nazi ist. Sie reagiert sofort und kündigt die Stelle. Nach der Kündigung arbeitet Trude als Aushilfe in einer Bäckerei in Kalk. Dann wird sie zum Pflichtjahr eingezogen. Telefondienst bei der Flakabwehr auf dem Militärflughafen Merheim. Im Frühjahr 1943 ändert sich alles mit den furchtbaren Luftangriffen über Köln. Die Insel, auf der die Familie ja lebt, wird in Schutt und Asche gelegt. Sie haben alle nur noch das, was sie am Leibe tragen. Zum Glück überleben sie. Die alte Nachbarschaft bricht komplett auseinander. Aki ergreift nun den Beruf der Lkw-Fahrerin bei Ford. Dadurch bekommt sie von Ford ein Ausweichquartier gestellt. Schon kurz danach bringt sie die ganze Familie einschließlich ihrer kleinen Tochter Gigi nach Ebersbach bei Dillenburg im Hessischen Land. Dort arbeitet Trude im Hessischen als Schreibkraft am Standesamt. Anschließend bei der Krankenhausverwaltung in Dillenberg. Erst im Mai 1945 kehrt die Familie nach Köln zurück, das inzwischen ein komplettes Trümmerfeld ist.
Köln war einer der Städte in Deutschland, die am schlimmsten mitgebombt wurden. Also Dresden war ja die, wo am wenigsten übrig geblieben ist, vermeintlich. Und Köln aber war leider nicht so weit dahinter. Und es ist doch wie ein Wunder, dass der Dom nur an der Seite von einer Bombe getroffen wurde, ne?
Ja. Da habe ich gleich, wenn du willst, können wir da auch noch mal kurz drüber reden. Da habe ich so ein paar Daten mir nämlich auch rausgesucht. Ich habe mir auch im Internet Fotos angeguckt. Das ist so krass, wie Köln zerbombt war. Ganz schlimm. Das Gute ist, dass jetzt endlich Robert Herr auch nach Hause zurückkehrt. Aufgrund ihrer Verfolgung durch das Nazi-Regime erhält die Familie jetzt zwei Wohnungen, also Agis Familie und Trudes, also Vater Roberts Familie mit Trude, in der Mauenheimer Straße. Nicht mehr im Rechtsrheinischen, sondern im Linksrheinischen, in Köln-Nippes.
Sie sind jetzt also bei uns auf der Schelsig angekommen. Mm. Nee, jetzt sind sie weg von
Nein,
der
nicht mehr.
So rum.
Wir sind ja, jetzt schielen sie nicht mehr auf die Domseite. Zusätzlich gibt es auch eine finanzielle Entschädigung, die jedoch durch einen geschäftlichen Misserfolg Roberts komplett verloren geht.
Was das wohl war? Oder das steht dann irgendwo immer so, der Ehemann oder Hausherr hat durch ein finanzielles Missgeschick das ganze Geld verloren und dann endet Gelände von so einer Diskussion. Und ich denke mir mal, was hat der denn angestellt? Also ehrlich.
Ich hab ja auch ganz viel Artikel gelesen und online mich
erkundigt.
Da stand auch nicht, dass er das gemacht hat. Das habe ich nur vermutet, dass es sein geschäftlicher Misserfolg war. Weil ich dachte, Agathes wird es ja wohl eher nicht gewesen sein. Ne? Und ich habe auch nichts darüber gelesen, was jetzt genau das war. Aber ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt.
Ja.
Dadurch, dass das diese Straße für Verfolgte des Nazi-Regimes ist, ist auch die Nachbarschaft stark zusammengewürfelt. Hier vor allem überlebende Kommunisten, Juden und andere Verfolgte des Nazi-Regimes leben hier. Trude hat immer noch den großen Traum, Theater Schauspielerin zu werden. Und sie träumt da vor allem von einer Rolle, einer sehr anspruchsvollen Theaterrolle, nämlich der Medea. Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Das ist von Medea und Jason aus der griechischen Sage.
Ja, so wahrscheinlich, oder?
Genau, Jason. Jason, würde man in London sagen. Mhm. Und die ursprüngliche Tragödie wurde 431 vor Christus verfasst von Euripides. Seitdem wurde sie aber auch mehrfach praktisch neu aufgelegt oder von anderen Künstlern weiterverwendet, diese griechische Sage. Die Königstochter Medea ist göttlicher Abstammung und besitzt die Gabe der Prophezeiung. Sie heiratet Jason und nutzt ihre magischen Kräfte, um ihm zu helfen, das goldene Vlies zu finden und zurückzuholen.
Siehst du deshalb Erinnerst Jason? Du dich? Jason und das goldene Vlies, ja, genau. Das ist die Hauptgeschichte. Mhm, stimmt.
Geht dir das auch so? Manchmal ploppt irgendwas hoch aus dem, was man mal gelernt hat und man hat so einen Begriff und weiß gar nichts mehr damit anzufangen im Kopf.
Ja, aber gut, das goldene Vlies ist ja eine der bekanntesten griechischen Sagen, die wir heutzutage noch kennen.
Und weißt du auch noch, dass der Jason sie dann so verraten hat, diese Medea? Und weißt du auch noch, was sie aus Rache macht? Weil er eine neue Frau findet oder eine neue Geliebte?
Nee, aber wird sie trotzdem wieder abgestraft dafür. Daran kann ich mich noch erinnern.
Nee, sie kann aber fliehen. Ne? Ja. Aber sie bringt, um ihn zu bestrafen, ihre eigenen Kinder mit ihm um. Und auch seine neue Geliebte und deren Vater.
Gottes Willen.
Wirklich eine sehr anspruchsvolle Rolle.
Ja.
Und ich finde diese Wahl, dass sie das sagt, das einmal zeigt, dass ihre Erziehung, ne, da wie viel sie eigentlich weiß. Und es zeigt aber auch ihren Ehrgeiz und ihren Anspruch an sich selbst. Aber Medea ist und bleibt und wird auch immer bleiben ihre Traumrolle, die sie nie spielen wird. Tute ist jetzt also in Nippes und ist früh ergraut. Also die hat jetzt schon komplett weißes Haar, obwohl sie ja noch eine ganz junge Frau ist.
Das war einer ihrer Markenzeichen, ne?
Ja, die ist ja erst 18. Und ja, ich weiß es nicht, weil was macht sie jetzt? Sie will die Haare färben, weil das ist natürlich nicht so toll, mit 18 weiße Haare zu haben. Und sie dieser Versuch, die Haare zu färben, misslingt. Und sie hat jetzt apfelsinenrote, also knallorange Haare. Und dazu trägt sie schwarze Strümpfe oder wenn sie kein Geld dafür hat, malt sie sich hinten die Naht auf. Und als Kette trägt sie einen Karnevalsorden. Ihrer Vorstellung einer Medea wird sie sich immer weiter angleichen. Irgendwann fängt sie an, ihre Haare schwarz zu färben. Sie näht sich selbst wallende Gewänder, weil sie an Körperfülle relativ schnell zunimmt und lässt sich selbst in gewisser Weise immer mehr zu der Figur werden, die sie sich erträumt hat. Zu dieser Zeit beginnen die drei Herrkinder jetzt erfolgreich ihren Weg zu gehen. Aki baut sich eine Spedition auf eigene und betreibt später sogar zwei Fahrschulen. Bruder Robert wird auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er wird später tatsächlich mehrfacher Millionär. 12 Jahre der Gefangenschaft von Robert und schreckliche Erfahrungen von beiden Eltern im Zweiten Weltkrieg haben die Ehe leider letztlich entzweit. Agathe und Robert finden nicht mehr wirklich zueinander. Einige Jahre später zieht Robert dann irgendwann in eine eigene Wohnung, aber formell geschieden werden sie nie. Ein kleiner Spoiler, Robert Herr stirbt 61, Agathe stirbt 73. Laura, wir befinden uns jetzt ja im Köln der Nachkriegszeit und ich dachte, wir fügen hier mal so ein kleines Köln-Quiz für dich ein.
Oh nein.
Na ja.
Ja, komme ich nicht gut bei weg. Kann ich jetzt schon mal sagen.
Köln ist ja eine der ältesten Städte Deutschlands. 38 vor Christus wurde es als Colonia Claudia Ara Agrippinensium gegründet. Genau. Im 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus hat Köln eine geschätzte Einwohnerzahl von 15.000 bis 20.000 Menschen. In seiner Blütezeit möglicherweise sogar bis zu 30.000. Damit gehört Köln in der Antike zu den größten römischen Städten nördlich der Alpen. Die Stadt verfügt damals über eine gut funktionierende Infrastruktur, die man auch heute noch erkennen kann. Gepflasterte Straßen, Thermen, Aquädukte, ein römisches Theater und ein Stadtmauerring. Heute ist Köln mit 1,1 Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt Deutschlands. Wohl jeder Deutsche, vielleicht sogar jeder Mensch, kennt das Wahrzeichen Kölns. Laura, jetzt dein Einsatz.
Der Kölner Dom.
Ja.
Und das war's?
Nein, es kommt noch mehr.
Das dachte ich, das okay. wären gute Fragen gewesen.
Laura, wurde denn der Kölner Dom sehr schnell fertiggestellt?
Nein. Ja, klar, innerhalb von 1-2 Jahren, glaube ich. Ne? Nein, der ist auch noch nicht fertig, arguably. Ich glaube, in meiner ganzen Lebenszeit gab es nur einen einzigen Tag, wo der Dom komplett ohne Gerüst war, also wo gar nichts gebaut wurde. Und das war ein Riesending. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja.
Der wurde von allen Seiten abgescannt, fotografiert. Es war, ich glaube, irgendwie so ein Festival sogar davor, das abgehalten wurde, nur weil dieser Dom endlich mal einmal ohne Gerüst war. Und das hat mehrere hundert Jahre gedauert, den zu bauen.
Ja, genau. Der Dombau beginnt im 13. Jahrhundert und 1880 erst, ist mit einem ganz prunkvollen Ereignis, an dem auch Kaiser Wilhelm I. teilnahm, wird der Tag der endgültigen Fertigstellung gefeiert. Jedes Jahr zieht der Dom damit auch Touristen und Gläubige an. Aber der Dom ist ja nicht die einzige Kirche. Laura, unser Quiz, was haben wir denn noch für berühmte Kirchen?
Einige. Wir haben Groß St. Martin, aber wobei die bekannteste wird die mit den 11.000 Jungfrauen sein, die heilige Ursula.
St. Ursula.
Hm.
Ja, diese 12 großen romanischen Kirchen, ne, die sind ja für auch super interessant und auch ziehen ganz viele Touristen
an. Total toll, ja. Also wir haben wirklich viele. Man kann durch Köln eine Städtetour machen, nur um sich die Kirchen anzusehen, die alle also
gibt
wirklich
es auch
beeindruckend sind und alle auch historisch gesehen spannend.
Und im Dom fließen ja ganz viele Baustile zusammen. Die romanischen Kirchen stammen aber überwiegend aus dem 11. bis 13. Jahrhundert nach Christus. Wir haben ja eben schon mal gesagt, wie zerbombt Köln war. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, leben 770.000 Menschen in Köln. Was glaubst du, wie viele danach noch in Köln leben?
Eine schreckliche Frage.
Ja.
Nein, das will ich gar nicht wissen.
Nur noch 40.000.
750.000. Oh, das ist furchtbar, Mama.
Schon 1940 fällt die erste Bombe auf die Stadt. Doch der Albtraum für Köln beginnt mit der Operation Millennium. In der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 1942 wirft die Royal Air Force 1.000 Tonnen Bomben auf Köln ab.
Furchtbar.
Das nennt man auch den 1.000-Bomber-Angriff.
Hm.
Ein Wendepunkt in der Strategie des Luftkriegs. In dieser einen Nacht brennt Köln. Die Menschen fliehen in Keller, viele sterben, viele verlieren alles. Und das ist erst der Anfang. Bis 1945 folgen weitere 262 Luftangriffe. Köln wird systematisch zerstört. Die berühmte Altstadt, die Kirchen,
Mama.
Ganze Straßenzüge, Schutt und Asche. Ja, Laura, ich dachte, wir können ja nicht auskommen, ohne dich
wieder
zu frustrieren.
Nein.
Im März 1944 ziehen erste amerikanische Gruppen in die Ruinenstadt. Köln ist befreit, aber kaum wiederzuerkennen. Besonders dramatisch, die jüdische Gemeinde Köln, eine der ältesten Europas, ist vollständig ausgelöscht. Doch wie Trude und ihre Familie beginnen die Menschen zurückzukehren, erste Baracken, Suppenküchen, Notwohnungen entstehen. Und du hast es eben gesagt, der Kölner Dom überlebt die Zerstörung und steht als Mahnmal und Symbol der Hoffnung aber auch inmitten dieser Trümmer. Der Wiederaufbau der Stadt ist mühselig, ein stetiger Kampf gegen die Widrigkeiten und wird damit dem größten urbanen Projekt der Nachkriegszeit. Aber dann kommt ja die Zeit des Wirtschaftswunders. Und Laura, du bist ja Kölnerin wie ich. Als was oder wie würdest du Köln beschreiben?
Wie würde ich Köln beschreiben?
Ja.
Lustig, immer wenn ich mich vorstelle in Arbeitsgesprächen, dann mache ich immer auch so eine kleine, weil ich es sonst immer so unpersönlich finde, wenn man nur sagt, was man gearbeitet hat, sage ich, dass ich halt eigentlich ursprünglich aus Köln komme. Und ich nenne das dann immer den auf Englisch würde ich es halt sagen, aber übersetzt wäre es der heiterste Teil Deutschlands. Und so würde ich, glaube ich, auch die Kölner beschreiben. Also Köln ist ja per se jetzt mit dem ganzen Umbau, der passiert ist, seit es weggebombt wurde, nicht mehr unbedingt eine schöne Stadt. Also wir haben noch schöne Ecken hier und da, aber ich würde jetzt nicht sagen, würde niemand empfehlen, nach Köln zu gehen, weil das so die schönste Stadt ist, die ich kenne. Aber Köln hat halt so ein Lebensgefühl. Und das ist ja auch das, was die Leute, glaube ich, auch immer beschreiben, wenn sie aus Köln kommen oder mal in Köln waren, dass die Kölner sind halt super offen, tolerant, lebensmutig und heiter. ich glaube, dafür sind wir in ganz Deutschland bekannt.
Ja, diese kölsche Lebensart, ne? Mhm. Und auch für den Optimismus, glaube ich, so ein bisschen, oder?
Ja.
So Wasserglas halb Vollseher.
Ja, und so sind wir beide ja auch. Deswegen hatte ich ja auch am Anfang gesagt, wenn, dann identifiziere ich mich eher als Kölnerin, weil das ist so ein bisschen das, was ich ja auch von der Stadt und auch von dir mitbekommen habe.
Und dieser kölsche Humor, der berühmte, was würdest du sagen, zeichnet den aus?
Also wenn ich nach dir gehen würde, würde ich sagen, trockener schwarzer Humor.
Nein, das ist, weil ich in London gelebt habe, Laura.
Wahrscheinlich eher ein bisschen albern, oder?
Ich finde, den Humor kann man auch ganz gut an diesem kölschen Grundgesetz, an diesen 12 Artikeln oder Paragraphen ablesen. Kennst du da noch irgendein Grundgesetz von Köln?
Ich weiß, welche du meinst, aber ich kenne sie leider nicht mehr auswendig. Ich musste die mal auswendig lernen.
Ja, aber nicht halt, weil ich das gesagt habe. Ne?
Nee, von der Schule.
Laura, et küt, wie et küt.
Mhm. Und hätte noch Eva Jodje jangen.
Ja, das ist auch jetzt schon zwei. Und Laura, wat fort ist fort.
Ja, und es geht gut, solange nur der Dom steht.
Kennst du eine, kennst du alle.
Ja, richtig.
Oder et is, wie et is. Wat willst du machen? Oder trinkst du eine mit? Das spiegelt doch den kölschen Humor ganz gut, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Jetzt kommen wir noch ganz kurz, Laura, zum Lieblingsgetränk der Kölner. Das kölsche Wasser. Was glaubst du, was ist das Lieblingsgetränk der Kölner?
Das Lieblingsgetränk ist natürlich Kölsch.
Ja.
Aber kölnisch Wasser ist ein Parfum.
Genau. Das verstehen viele nicht, ne?
Ja.
Genau. Das ist von Anna Farina, ne? Oder von 4711 auch, ne? Das ist das Kölsch Wasser. Das ist auf der ganzen Welt bekannt, ne? So als Erfrischungsparfüm. Ja. Gibt es ja vor allem diese Erfrischungstüchlein. Und Kölsch, was zeichnet das Bier aus?
Also natürlich, dass es eines der besten deutschen Biere ist, ganz klar. Viele würden allerdings sagen, dass es ein sehr seichtes, ich glaube obergärisches, ne, Bier ist. Und das wird in sogenannten Reagenzgläsern serviert. Aber ich
Stangen.
Glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden das alle schon mal gesehen haben, bestimmt.
Ja. Diese 0,2 Liter Stangen, ne?
Ja, Mama ist immer peinlich berührt, wenn wir irgendwo in Köln in einer Bar sitzen und der Kellner oder die Kellnerin fragen uns, in welcher Größe ich mein Kölsch gerne hätte. Ich bin nämlich, ich trinke eigentlich immer Bier, egal zu welcher Tageszeit. Und dann sage ich immer, nur Kölsch gibt's nur in einer Größe. Und dann guckt mich meine Mutter immer böse an, weil ich das so gut sage. Aber es gibt's halt nur in einer Größe. Es gibt nur 0,2 und das ist ein Reagenzglas und ich will das gerade in Köln nicht gefragt werden. Frechheit.
Ja, es ist wie Ale, ne? Ale ist ja auch obergärig, ne? Und hat, glaube ich, auch, Kölsch hat ja 4,8% Alkoholgehalt und ich glaube, Ale ist doch ähnlich, oder?
Das weiß ich nicht genau. Lager. Du meinst, glaube ich, Lager. Wird gleich.
Ich dachte, Lager wäre schwerer, oder?
Ich meine, du bist ja die Londonerin. Schwerer, aber es gleich, wird gleich produziert, das ist der gleiche Produktionsfall. Aber ich bin auch wirklich kein. Ich trinke das Bier gerne. Gut, mit auskennen tue ich mich nicht.
Kölsch darf tatsächlich nur in Köln und Umgebung gebraut werden. Es ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung.
Ja, so wie der Champagner nur aus der Champagner.
Und Laura, und was ist eine Kölbis?
Das ist der Kölner.
Genau. Und was ist eine Zappis?
Derjenige, der das Kölsch zapft.
Ja, also wir haben wirklich viele, viele. Also du bist ja ganz schön gut in dem
Dankeschön, Quiz,
Laura.
Dankeschön, Mama.
Bitteschön, Laura. Und Laura, würdest du denn sagen, Kölnerinnen und Kölner sind besonders heimatverbunden?
Ja, auf jeden Fall. Also viele ziehen schon auch weg, aber wir haben, glaube ich, immer alle noch so eine sehr starke Verbindung zur Stadt.
Ja, die Identifikation mit der Heimatstadt ist echt groß. Ne? Mhm. Und viele wissen ja gar nicht, dass Köln so eine Veedelstruktur hat. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz dein Quiz jetzt sagen, ob du weißt, was ein Veedel ist.
Ja, kann man... Also das ist einfach nur jeder einzelne Bereich. Haben doch die Berliner auch, ne, mit ihren verschiedenen
und Stadtteilen.
Genau.
Die haben Kieze, ne?
Genau, jedes Berliner Kiez. Und das sagt man ja irgendwie auch, dass man kaum aus seinem eigenen Kiez rauskommt. Das haben wir mit unseren Veedeln nicht. Ich glaube, die Kölner sind schon so, dass wir uns überall in Köln bewegen.
Aber viele Kölner sagen ja auch nicht, ich komme aus Köln, sondern ich bin aus Nippes, ich bin aus Ehrenfeld und so, ne?
Ja. Wobei das auch nicht zutrifft, wenn du von der Schelsig bist.
Ich bin nur aus Müllem. Ja, stimmt, das ist auch eher rechtsreine Seite, nicht so, ne? Eher linksrheinisch, ne? Aber jetzt haben wir so eine Lobeshymne auf Köln, aber Köln hat ja auch viele Schattenseiten. Was ist denn für dich so, was sind denn die Schattenseiten Kölns?
Es ist relativ schmutzig, es ist total verbaut, der Verkehr ist eine absolute Katastrophe.
Was?
Ja, don't get me started. Jetzt gerade sind aktuell, glaube ich, 3 Brücken auf einmal geschlossen. Und dann kriege ich Bluthochdruck. Also, lass uns nicht ansprechen. Was würdest du sagen?
Ja, also ich würde auch sagen, Verkehr und Infrastruktur misslungen, Parkplatzsituation minus, minus, minus. Mhm. Ja, und ich denke auch die steigenden Mieten. Also ich finde in der Innenstadt die Mietpreise oder auch Kaufpreise, also um Häuser oder Wohnungen zu kaufen, sind unglaublich hoch. Aber du als Londonerin, dich schockt das wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, London ist doch von Wohnungen mit Paris die teuerste Stadt in Europa, oder?
Ja. Aber ich wäre traurig, wenn ich drüber nachdenke, Mama, was ich jeden Monat zahle. Lass uns nicht drüber sprechen.
Und Laura, was noch als eine letzte Sache vielleicht noch, Luftverschmutzung, Lärmpegel in der Innenstadt, will ich gar nichts zu sagen, aber der kölsche Klüngel.
Oh ja, das ist echt ein Problem. Wobei ich der Meinung mittlerweile bin, das hat ja nichts mit Köln per se zu tun, wir haben nur einen süßen Namen dafür. Also Kölner Klüngel, das ist bei uns ein Wort dafür, dass viele Jobs, vor allem in hohen, bekannten, wichtigen Positionen, immer untereinander vergeben werden. Das heißt, man muss jemanden kennen, man würde sonst sagen, wahrscheinlich Vitamin D oder irgendwie.
Oder Vetternwirtschaft.
Vetternwirtschaft, genau. Aber eigentlich, je älter man wird und je mehr man reist, desto eher merkt man, dass das ja eigentlich überall der Fall ist.
Mhm.
Leider.
Okay, Laura, du hast das Quiz bestanden. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, nicht entwerbt.
Eine virtuelle Blume, nur für dich.
Yay. Dann hätte ich aber gerne ein Strüsschen.
Eine Strüßchen, ist ja so im kölschen Karneval. Ne? Und ein Bützchen dazu.
Ja,
aber wir kehren und springen jetzt wieder zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und weil wir so viel über Köln gehört haben, springen wir jetzt in die Stadt Aachen.
Oh.
Ja.
Da wohnt mein großer Bruder momentan.
Ja. Und meine Enkelchen und meine allerliebste Schwiegertochter. Ja, in Aachen gibt es jetzt nach dem Krieg ein Theater am Vorhang. Das ist ein kleines Wandertheater. Es verfügt über ein Ensemble mit vielseitig einsetzbaren SchauspielerInnen und Sängerinnen und sogar über ein Orchester mit 16 Personen und ein kleines Ballett. Und da brauchen die auch StatistInnen. Und da kommt jetzt unsere Trude in her. Dieses Theater ist ein Wandertheater, das zieht über die Dörfer der Eifel und des Niederrheins. Die großen Städte mit festen Bühnen vermeidet es. Und weil ihnen Statistinnen fehlen, inseriert das Theater in den Aachener und Kölner Zeitungen, dass sie Statistinnen suchen. Und das sieht jetzt unsere Trude. Und du weißt ja, sie will Schauspielerin werden. Und das ist jetzt so eine kleine Aussicht, wie sie diesem Traum näher kommen kann, den Brettern, die die Welt bedeuten. Und sie bewirbt sich und wird als Statistin engagiert. Hier lernt sie einen anderen Statisten kennen, namens Thomas Maraun. Und diese Freundschaft wird auch Jahrzehnte halten. Und die beiden sind bekannt für ihre Scherze und Streiche. Wenn sie es übertreiben, kürzt der Theaterchef ihnen den Lohn und dann kann Trude sich etwas nicht kaufen, das für sie eigentlich lebenswichtig ist, nämlich Zigaretten.
In der Schule. Also, die haben so viel Blödsinn gemacht, dass die Lohn gestrichen bekommen haben. Was ist das denn?
Ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich habe auch noch ein paar Anekdötchen, aber ich glaube, sonst müssten wir eine extra Folge machen. Das ist so viel, was man über Trude her und ihr Leben erzählen kann. Trude liebt dieses Vagabunden-Leben mit dem Wandertheater, aber irgendwann wird ihr dann nach einem Jahr klar, Zukunftsaussichten für sie als Schauspielerin gibt es für sie keine. Und im Winter 47/48 kehrt sie nach Köln zurück. Und in Köln gibt es auch eine Heimatbühne und die kennst du, glaube ich, auch.
Mhm.
Was ist denn das berühmteste Volkstheater in Köln?
Fällt mir nicht ein. Also wir haben dieses berühmte Puppentheater. Das Hennesse. Genau.
Das Hennessy-Theater und das Melowitsch-Theater.
Ach, das Melowitsch, genau, stimmt.
Mhm. Die Melowitsch sind ja eine alte Komödianten- und Puppenspielerfamilie auch. Und die haben sich dann 1837 in Köln niedergelassen und geben das Puppenspiel auf und machen jetzt nur noch so komödiantische Volkstheaterstücke. Und Willi Melowitsch ist ja bekannt für seine Alfons-Figur. Die geht aus dem Tünnes und Schäl hervor. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild von Tünnes und Schäl. Dafür muss die Zeit sein, Laura, von Tünnes und Schäl.
Ja, ich glaube, die meisten können das ja auch sonst googeln. mit den kölschen Reagenzgläsern in der Hand und ein Kölner Dom im Hintergrund, prosten sich die beiden zu. Ja, also es ist gar, ich will das jetzt gar nicht, also schaut es euch eigentlich mal an, es dauert so lange, das zu erklären, aber es sind einfach zwei Kölner so Spaßfiguren, wie so jetzt heutzutage auch als Comics und früher halt auch auf den Theaterbühnen, wo man Blödsinn miteinander gemacht hat. Ich glaube, das orientiert sich oder kommt auch ein bisschen, das ist ähnlich wie hier in der UK auch Punch and Judy oder Judy and Punch, ne?
Ja, so ein bisschen ist das ähnlich, ne?
So Slapstick-Humor.
Ja. Und der Milovic, der Willi Milovic, der ist ja damals auch noch ein relativ junger Mann, der war halt als Tönnes bekannt, mit einer roten Nase und einer Fussje Pürk. Also rote Nase und fussige, also auch rote Perücke. Und so ein typischer Tönnes und Schellwitz. Tönnes und Schell sitzen in der Kneipe, da sagt der Tönnes zum Schell, du Schell, wir sind hier in Indien. Darauf antwortet Schell, wie küsste denn ob der Quatsch? Wir sind doch hier in Kölle. Darauf Tönnes, ever, ob dem Schild da steht, Toiletten am anderen Ende des Ganges. So ein typischer Witz, ne?
Ja, wird man heute als Vater bezeichnen. Daddy-Joke.
Als Trude 48 jetzt zum Milovic-Theater stößt, stellt man sich dort gerade die Frage, ob Nas und Pürk wirklich noch nötig sind. Bald wird darauf verzichtet. Die Figur des Tönnes wandelt sich zur typischen Anton-Rolle von Willi Milovic. Trude möchte also unbedingt in diesem Volkstheater mitmachen, aber nicht mehr nur als Statistin. Sie besorgt sich jetzt ein großes, altertümliches Kleid, setzt sich ein biederes Hütchen auf und geht als junge, 19-jährige Frau zum Milivilovic. Ich bin die Trude, her, kann ich bei euch mitspielen? So stelle ich mir das jetzt vor.
Ja.
Der 7 Jahre ältere Milovic ist verblüfft von der kleinen Person mit dem großen Selbstbewusstsein und vor allem mit ihrer markanten Stimme und engagiert sie. Bis dahin hat Trude das Milovic-Theater noch nie von innen gesehen. Zur damaligen Zeit wird das Stück Die Heinzelmännchen von Köln uraufgeführt. Heinzelmännchen kennst du ja auch, Laura, ne?
Wenn du mich jetzt weiter abfragst über Kölner... Ja, ich kenne
die. Was sind denn die Heinzelmännchen, Laura?
Ich glaube, die kennen sogar tatsächlich die meisten. Das ist ein ganz, ganz süßes Gedicht. Und alles, was sich reimt, kann man sich besser merken. Und da geht es darum, dass die Kölner früher ein gutes Leben hatten, weil die Heinzelmännchen die ganze Arbeit für sie gemacht hat. Aber wir hatten, ich glaube, die Bäckerstochter, Frau.
Die Schneidersfrau.
Die Schneidersfrau war sehr neugierig und die wollte die Heinzelmännchen unbedingt sehen. Und das war das große Geheimnis der Heinzelmännchen. Die kommen nämlich nur nachts, wenn alle schlafen. So hat die keiner gesehen. Und dann stellt sie den Heinzelmännchen in eine Falle und kann sie sehen. Und seitdem haben wir aber leider nicht mehr die Hilfe der Heinzelmännchen und müssen die Arbeit selber machen.
Ja, alle Kölner müssen arbeiten.
Ja, richtig. Oh. Und dann ging alles
da fing das
runter.
Elend an. Oh.
Ja.
Ach, wie war es in, doch zudem in, ne, mit Heinzelmännchen so bequem? So fängt es doch, glaube ich, an.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, und hier erhält Trude jetzt in diesem Schwank eine erste kleinere Rolle, nämlich als das älteste der Heinzelmännchen. Die ist ja sehr klein und deswegen passt das jetzt ganz gut. Und ihre Nichte Gigi, also von der Agi, die Tochter, die ist erst 5 und die erhält hier auch ihre erste Rolle. Altersunterschied war ja 15 Jahre. Und somit betritt Trude erstmals mit 19 Jahren eine Bühne in ihrer Heimatstadt. Sie hat ja den Thomas Maraun schon in Aachen getroffen und hier trifft sie jetzt einen weiteren Mann, der ihr Leben prägen wird. Gustl Schellhardt, er ist 5 Jahre älter als sie und wird von allen aber nur Vater genannt. Trude ist fasziniert von Gustl. Er ist belesen, er ist kultiviert und er ist homosexuell, was Trude aber besonders interessant findet. Sie fühlt zeitlebens eine ausdauernde Solidarität mit Minderheiten, geprägt vielleicht auch durch ihre eigene Herkunft. Schellhardt ist wohl neben ihrer Familie die wichtigste Persönlichkeit in Trudes Leben. Nicht eine Schauspielschule, wie sie manchmal in Interviews später behauptet und die sie nie besucht hat, sondern er bringt ihr das Handwerk der Schauspielkunst bei. Er probiert mit ihr Rollen, er formt sie als Bühnencharakter, er schreibt für sie Sketche, Lieder, später Büttenreden und er bringt ihr sogar das eigene Schreiben von Stücken bei. Die Beziehung zwischen Trude und Gustl zieht sich über 2 Jahrzehnte. Er ist Trudes kreative Quelle, ihre Rückendeckung, ihr bester Freund.
Und ihre Muse,
ja,
könnte man dann schon sagen.
Ja, das stimmt. Im Jahr 49 gründen Trude und Gustl jetzt die Kölner Lustspielbühne und verlassen das Melowitsch-Theater. Es ist Trudes erster ernsthafter Versuch, ein eigenes Volkstheater in Köln zu etablieren. Ein Ort für das kölsche Herz, für Humor mit Tiefgang, für Stücke, die nah am Menschen sind. Obwohl das Theaterprojekt wegen finanzieller Probleme, will ich mal so sagen, nur kurze Zeit Bestand hat, bedeutet es Trude sehr viel. Immer wieder spricht sie in späteren Interviews mit großem Stolz davon. Es ist der Anfang einer Idee, die sie ihr Leben lang nicht loslässt. Theater nicht für ein bürgerliches Bildungspublikum zu machen, sondern für alle. Und da vor allem für die kleinen Leute. Doch der Traum endet schnell. Sie müssen das Theater schließen. Trude wird nun zu Hause ein bisschen unter Druck gesetzt, weil sie kein Geld mehr verdient. Und sie entscheidet sich, ihren Lebensunterhalt vorläufig in der Gastronomie zu verdienen. Also, Trude muss jetzt Geld verdienen und sie nimmt einen Job als Bardame in einem Etablissement, sage ich mal, namens Barberina an. Die Zielgruppe sind hauptsächlich Homosexuelle und Künstler. Zeitlebens wird Trude von diesem Etablissement tränend lachend und mit einem Gefühl der großen Zuneigung sprechen. Aber Trude verfolgt auch weiter ihr Ziel, eine geachtete Schauspielerin zu werden. Sie weiß nur nicht genau, wie sie da hinkommt. Der Wendepunkt ist im Winter 1953. Trude sitzt mit ihrer Familie vor dem Fernseher, den sie damals neu erworben haben, und dort läuft eine Büttenrede des Kölner Karnevals. Ihre Schwester Aggi sagt jetzt: "Ach Trudchen, das kannst du auch, mindestens so gut wie die da." Also, ne? Gustl ist auch da und die beiden gucken sich an und haben eine Idee. Sie tüfteln jetzt eine eigene Büttenrede für Trude auf. Und das Bild, das kannst du dir mal angucken, das habe ich eben schon geschickt. Das ist Trude als ein Wunderkind. Also ein Wunderkind. Okay, sie hat da so ein weißes Kleidchen an.
Ach so.
Und steht da.
Wie
mit
alt
ihrer,
ist die da?
Warte mal, jetzt haben wir ja 53, 23, 26, ne?
Sieht aber wirklich sehr jung aus.
Mhm.
Man sieht sie auf einer Bühne stehend, mit einem weißen Kleidchen, einer Schleife in den dunklen Haaren, also so einer Mickey-Maus-Schleife, Minnie-Maus-Schleife und so einer Tasche um den Hals gehängt und lacht. Und dann sieht man wieder ihre süßen Grübchen in den Wangen.
Und jetzt ist sie aber auch schon ein erhebliches Stück, hat sie so zugenommen, würde ich, ne? Ein paar Fünschchen mehr hat sie drauf, weil das ist neben ihrer Zigarettensucht, will ich es mal nennen, die raucht wohl eine Zeit ihres Lebens eine nach der anderen, durch die Entbehrungen, schätze ich mal, im Zweiten Weltkrieg, die isst und isst und isst. Also da, die muss wohl Unmengen verdrückt haben. Und sie nimmt dadurch auch immer weiter zu. Und das sieht man hier auch schon von zwischen den beiden letzten Fotos, dass sie da auch schon ein ganzes Stück zugenommen hat. Der Charakter in Wunderkind ist ein naives, vollschlankes, kölsches Mädchen, das sich für einen Filmstar hält. Aber eigentlich ist es sehr provinziell und durch diese provinzielle Weltansicht interpretiert sie jetzt alles falsch. Zum Beispiel hält sie für die Biennale in Venedig für eine Bienenallee. Dieser Vortrag wird im kölschen Dialekt vorgeführt, Mimik und Gestik stimmen und auch ihre Körperfülle, ihre zunehmenden wird immer wieder selbst inszeniert. Diese Sache führen die beiden jetzt dem Thomas Maraun, mit dem die ja immer weiterhin befreundet ist, vor und sie wissen, wenn er lacht, dass ein Witz gut funktioniert. Maraun hat ein feines Gespür für kölschen Humor. Die fertige Büttenrede bietet Trude dann den Karnevalisten an. Die erste Reaktion, Reserviertheit. Frau in der Bütt, also auf dieser Bühne der Büttenreden im Kölner Karneval, das ist nicht so, dass es das schon viele gab. Aber eine gab es schon oder zwei. Und Trude weigert sich jetzt auch, auf das Rednerpult zu gehen. Sie will nämlich ihre ganze Figur zeigen.
Wow, okay. Die ist wirklich sehr selbstbewusst, auch mit 19 dann auf der Bühne und so, dass sie das immer so gesucht hat. Sehr beeindruckend.
Ja, und die müssen wider Willen so lachen, dass sie dann auch tatsächlich engagiert wird. Und bereits in ihrer ersten Session, nennt man das ja, ne, das ist ja die Zeit zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch, hat sie schon über 50 Engagements.
Wow.
Trude und Gustl verdienen jetzt viel mehr als in der Barberina und bauen das weiter aus. Ihre nächste Regel macht sie als Besatzungskind. Weißt du, was ein Besatzungskind ist?
Das Kind von Militär aus anderen Ländern.
Genau, und einer deutschen Frau. Und es waren ja damals auch viele schwarze Soldaten aus den USA vor allem da. Und deswegen gibt es jetzt auf einmal auch relativ viele farbige Kinder, die geboren werden. Und zum Beispiel ein Witz aus dieser Büttenrede ist, weil meine Mutter so gerne amerikanische Schokoladen gegessen hat, bin ich so schwarz geworden. Also heute schon grenzwertig, ne?
Ja, wahrscheinlich musste sie sich auch das Gesicht dafür dunkel malen, oder nicht?
Ja, das auf den Fotos sieht das allerdings nicht so aus. Mhm. Aber sie hat jetzt schon die schwarz gefärbten Haare, ne? Vielleicht deswegen. Im WDR wird jetzt auch ein Wettstreit ausgelobt, der Wettbewerb der rheinischen Nachwuchskarnevalisten. Und Trude erzählt, zielt mit ihrem erfolgreichen Auftritt den Sieg und wird auch live im Fernsehen übertragen und hat damit auch relativ große Erfolge. Diese Büttenrede wird zum Meilenstein ihrer künstlerischen Entwicklung, vor allem das Wunderkind, wird später auch fester Bestandteil von Trudes Karriere bleiben. Trude leidet allerdings später darüber, dass dieser Typ ja ein Stück von ihr ist, aber eben nicht ganz sie. Und sie wird so ein bisschen auch auf so ein kleines, dummes Naivchen dann reduziert. Ab Mitte der 50er Jahre ist Trude jetzt eine der wenigen weiblichen, erfolgreichen Büttenrednerinnen. Und sie fällt vor allem durch ihren authentischen Tonfall auf, durch das echte, raue Kölsch, das sie spricht. Und Trude ist nicht nur eine witzige Rednerin, sondern sie redet auch Klartext. Alle ihre Parodien enthalten zunehmend gesellschaftlich kritische Spitzen, die beim Publikum einschlagen wie eine Bombe. Sie wird gefeiert.
Das ist ja das, was so eine Büttenräte auch ausmacht im kölschen Karneval oder auch im Mainzer Fasching und was weiß ich nicht wo alles, dass man diese Sozialkritik oder politische Kritik mit einbaut.
Sie greift auch immer wieder Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Nachkriegsgesellschaft, seltsame Frauenbilder auf und parodiert sie so ein bisschen. Und so verleiht sie mit ihren Reden dem Kölner Karneval auch eine neue, tiefere Ebene, würde ich mal so sagen. In dieser Zeit wird auch die Agentur Westkamp hier auf sie aufmerksam und nimmt sie unter Vertrag. Und damals gab es nämlich noch große Revuen in fast allen größeren Städten. Und im Kaiserhof wird sie jetzt in diese Revue aufgebaut. Das ist im Grunde ein Vorläufer der lachenden Sporthalle oder lachenden Köln-Arena. Der Leiter der Agentur ist Ehemann von einer Frau namens Grete Fluss, der damaligen Königin der Unterhaltungsszene in Köln. Und man sagt, sie war der Trude auch so ein bisschen ähnlich. Die Grete Fluss setzt, glaube ich, nur eine Saison mit Trude zusammen und Trude wird praktisch eher ein Nachwuchs in dieser Kaiserhof-Revue.
Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sozusagen.
Das kann man wirklich so sagen, ne? Jetzt hat sie also mehrere Auftritte pro Abend, also einmal als Büttenrednerin im Karneval und dann auch noch Kaiserhof-Auftritte. Und sie leidet auch noch unter Lampenfieber, nimmt Tabletten zur Leistungssteigerung und raucht Kette. Also ein sehr Lebenswandel, würde ich mal sagen.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil wenn sie unbedingt immer auf die Bühne wollte, aber dass man dann so Lampenfieber hat, das passt ja gar nicht so gut zusammen, ne?
1959 schreibt sie eine Präsidentengattinnenrede, eine wirklich absolut provokante Rede. Und die Karnevalsfunktionäre kritisieren sie und sagen, wenn sie die hält, dann wird sie nicht mehr engagiert.
Ist die Rede aus der Sicht der First Lady?
Nee, das ist praktisch, das sind ja Präsidentengatten, Karnevalspräsidentengatten.
Ach, die, ja.
Mhm. Okay. Ne? Das so ein bisschen verbindet sie mit Köln ja so eine Art Hassliebe, ne? Diesen Karneval, Berufskölnern, wie sie es sagt, das ist nicht so ihr Ding.
Und dann wird sie ausgeschlossen, weil sie die Rede tatsächlich hält.
Ja, aber sie ist jetzt ja da schon Kaiserhof-Revue und von daher kann sie sich das auch leisten. Damit endet Teil 1 unserer Folge über Trude Herr. Wir haben Trude begleitet durch ihre Kindheit und Jugend und haben erlebt, welche Folgen der Krieg für sie, ihre Familie und für ihre Heimat Köln hatte. Ihr Vater ist jetzt endlich befreit worden aus der politischen Gefangenschaft durch die Nazis. Ihre Schwester Aggi hat ihre kleine Tochter Gigi geboren. Trude hat ihre ersten Schritte auf kleinen Bühnen gemacht. Sie hat Thomas Maraun und Gustav Schellhardt getroffen. Sie hat ihr erstes kleines Theater gegründet und wieder schließen müssen. Und nun hat sie plötzlich Erfolg im Karneval in der Bütt. Doch das war nur der Anfang. In Kürze veröffentlichen wir Teil 2 unserer Podcast-Folge über das kölsche Original Trude Herr. Und ohne zu spoilern kann ich euch verraten, In Teil 2 erfahrt ihr, wie aus ihren ersten kleinen Erfolgen in Köln und im Rheinland eine nationale Karriere wird. Trude Goes Berlin. Wir werden euch auch erzählen von Trude und den Männern, von ihrer Ehe und wie sie in Köln ihr eigenes unglaublich erfolgreiches Volkstheater gründet. Wir werden hören, wie Trude das Reisen für sich entdeckt und unverhofft eine zweite Heimat in der Wüste findet. Wie sie das Leben und ihr Naturell immer wieder wegtreiben von Köln und doch zurückführen. Wenn euch diese Folge bisher gefallen hat, dann abonniert doch bitte unseren Podcast und gebt uns eine gute Bewertung. Oder hinterlasst uns einen netten Kommentar. Und der Algorithmus freut sich besonders, wenn ihr diese Folge hier bis ganz zum Ende anhört und auch die davor und die danach. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf den sozialen Medien begleitet und liked. Dort könnt ihr auch mit uns ins Gespräch kommen und spannende Extras entdecken. Und ganz besonders begeistert sind wir natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir so mehr Reichweite bekommen. Wir verdienen ja gar kein Geld mit diesem Podcast. Es ist ein reines Hobby für uns. Und eure Wertschätzung für unsere Mühe bedeutet uns deswegen besonders viel. Und das lässt uns weitermachen. Also bleibt am Ball. Wir wünschen euch eine tolle Woche und einen tollen Tag oder Abend und sagen ganz im Trude-Stil: Tschö, tschüss, martet Jod, mehr sieht sich, mehr hört sich.
It's true. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.